Was habe ich davon? Und ich versuche euch mal ein paar Antworten zu geben, die ihr gebrauchen könnt, wenn ihr mit Leuten redet, aber vielleicht auch für euch selber. Oder wenn jetzt Leute zuschauen, die einfach mal gucken, was da so ist, wie man als Christ zu sein hat, hat man immer tolle Vorstellungen. Die Inhalte der Bibel sind oft aufwühlend, krass und radikal. Mir fällt da zum Beispiel ein, und ich will immer wieder auch Bibelstellen nennen, damit man es zu Hause nachlesen kann. Manche schreiben ja gerne mit. Radikal zum Beispiel, Jesus ist damals rumgegangen und hat Leuten gesagt, folget mir nach. Und da kommt jemand und sagt zu ihm, ja, ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Ich finde toll, was du machst. Aber lass mich erst meinen Vater beerdigen. Und da sagt Jesus, lass die Toten begraben. Lass alles stehen und liegen. Wie radikal. Da ist jemand, da würde ich sagen, da ist jemand, der sagt, ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagt nicht, toll, klasse, dass du das machen willst, sondern sagt, radikal, jetzt sofort, nimm nichts mit. Sie sind oft eckig, unbequem und fast verstörend. Und dann wieder sehr liebevoll und heilsam. Sie gehen mitten ins Herz. Wenn da zum Beispiel steht, in Sprüchen, ich war schon bei dir, als du im Mutterleib herangewachsen bist. Da liebte ich dich schon. Wie liebevoll Gott, Jesus, sein kann. Auf der einen Seite so radikal, so klar und dann, ja, man würde immer sagen, wie eine Mutter. Das ist so typisch Mutterinstinkt. Hebräer 4, Vers 12, da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert, so wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt, das Mark der Knochen freilegt. So dringt das Wort Gottes in das Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimnisvollen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Die Bibel sagt im Grunde genommen richtig, falsch. Passiert schon mal, ja. Es lohnt sich, die Bibel eigentlich nur zu lesen, wenn man sie als Spiegel nimmt und reinschaut und sich selber wiederfindet. Oft genug gucken wir in den Spiegel und sagen, oh, den kenne ich nicht, den rasiere ich nicht so ungefähr, weil man nicht gut aussieht. Die Bibel will einem nicht nur sagen, was schlecht ist, sondern sie gibt ein tatsächliches Spiegelbild. An die Botschaft vom Kreuz kann man sich nicht gewöhnen. Ich kann tausendmal hören, dass Gott mich liebt. Wenn er das dann auch wirklich tut, gewöhne ich mich nicht dran. Es ist einfach fantastisch, dass Gott mir immer wieder verzeiht. Ich gewöhne mich.
Sie rüttelt uns immer wieder auf. Sie spornt uns an, unser Leben immer mehr auf Jesus zu fokussieren. Das bedeutet als unabwendbare Konsequenz, darüber diskutiert die Bibel im Prinzip nicht. Es sind Konsequenzen da, ob wir sie mögen oder nicht. Raus aus der Mittelmäßigkeit, raus aus der geliebten Komfortzone, hin zum Überwinden der eigenen bekannten Grenzen. Und die meisten Menschen bleiben bei ihren Grenzen stehen. Ach, jetzt habe ich keine Lust, jetzt bin ich müde, jetzt habe ich, ach, das Geld will ich für was anderes ausgeben, ach, in Bibelstunde gehen, ich gucke lieber den Film oder was auch immer. Und nichts ist in sich schlecht, aber wir merken ja, wo wir begrenzt sind. Aber da führt uns Jesus eigentlich hin und sagt, jetzt fange ich mit euch erst richtig an. Er führt uns hin zu den Herausforderungen, denen wir sicherlich nicht gewachsen sind. Wir merken in den Herausforderungen, die Gott uns stellt, dass wir das selber gar nicht leisten können. In Klammern auch gar nicht sollen. Herausforderungen, die wir nie hätten haben wollen. Hätte man mir früher gesagt, du wirst mal stehen und predigen, hätte ich gesagt, ich doch nicht. Warum sollte sich ein Mensch diesen Herausforderungen freiwillig aussetzen? Es hört sich doch erstmal an, als wenn eher mehr Arbeit oder mehr Dinge da sind, die einem nicht gefallen. Weil dieser lebendige Gott dein Leben einnehmen will. Er will immer mehr Teil deines Lebens werden. Wir merken, das ist dann nicht dieses oberflächliche Christsein, ach, ich gehe mal in Gottesdienst, ja, ich habe mich ja als Kind mal taufen lassen, sondern es geht eigentlich darum, sich auf Jesus zu fokussieren. Wenn wir uns entscheiden für Gott, wenn wir uns bekehren, wenn wir sagen, wir wollen mit Jesus gehen, das ist eine Entscheidung, dann sagen wir Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Gott wird dein Leben verändern. So wie du das hättest nie selber vorgestellt. Du wirst immer mehr für Gottes Sache kämpfen. Erst zögerlich, dann immer mehr. Mit allem, was du hast, was du bist. Ja, du wirst dein normales Leben verlieren. Das, was du vielleicht gut geplant hast, Ausbildung, Geld verdienen, viel in Urlaub fahren, was auch immer. Egal, was dein Traum war, es wird so nicht mehr stattfinden. Es wird immer besser werden. Du wirst vor eine Lebensaufgabe gestellt, nämlich Jesus nachzufolgen, das, was Gott dir schenkt, alles erstmal zu nehmen und damit umzugehen, was dir früher total egal war. Wie viele Leute, mit denen ihr auch schon geredet habt, sagen, mit Kirche habe ich nichts am Hut. Ach, du mit deinem Gott, lass mich damit in Frieden. So haben wir doch irgendwie alle angefangen. Keiner von uns war doch, ach, ich will gerne Christ werden. Sondern es war doch eher, ach, das sind doch komische Leute und. Eine Sache, die nie mein Ding war. Dein Leben, dein Herz, deine Gedanken werden von Gottes Liebe und seinem Reich infiziert, eigentlich total durchdrungen, wie Corona. Corona hat unser Leben, und das muss man sich mal vorstellen, auf der ganzen Welt total verändert. Wir laufen alle mit dieser Maske rum, als wenn es selbstverständlich wäre. Genauso wirst du als Christ beten, weil es selbstverständlich ist. Nicht, weil irgendeine Behörde, in Klammern die Gemeinde sagt, irgendein Gemeindeleiter, hau, du musst beten. Sondern das machst du selber, weil du merkst, das bereichert dein Leben. Du bist von Neuem geboren, deine Vergangenheit ist passé. 2. Korinther 5, Vers 17, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Ich habe mal eine kleine Liste gemacht mit den Aussichten, die auf jeden von uns warten, wenn wir Christ werden. Du wirst beten und Gott wird antworten. Du wirst andere Menschen lieben, genauso wie du dich selber liebst. Allein da sagen schon ganz viele, unmöglich. Ich liebe mich ja selber nicht. Das ändert sich. Du wirst sogar deine Feinde lieben können und ihnen Gutes wünschen. Segnet eure Feinde, heißt es im Wort Gottes. Boah. Jetzt kommt das Bild eures Nachbarns, eures Chefs, wem auch immer, so Dreck vor die Augen. Den soll ich lieben und ihm auch noch Gutes wünschen? Bist du verrückt? Die Frage könnte Gott gerne mal stellen, wenn wir oben sind bei ihm. Was hast du dir dabei gedacht? Du wirst andere Maßstäbe für dein Leben finden. Du wirst die Wahrheit lieben. Auch wenn an der Kasse dir zu viel Geld rausgegeben wird, wirst du nicht sagen, ach toll, danke Gott, dass ich was geschenkt bekomme. Nein, du wirst sagen, sie haben mir zu viel gegeben. Und die Kassiererin fängt mit dem Heulen an und sagt, das hat ja noch keiner gesagt. Du wirst demütig werden. Du wirst anderen dienen wollen. Ich weiß nicht, ob wir das Lied, was wir gerade gesungen haben, ich lege meine Krone ab zu den Füßen Jesu, ob uns bewusst war, was wir da singen. Genau das ist nämlich auch ein Teil der Predigt. Dieses Träume ablegen bei Jesus und sagen, mach mit dem Traum, was du willst. Soll ich jetzt das und das machen oder nicht? Das ist mein Traum. Gott, ist der gut für mich oder nicht? Nämlich, das ist die einzige Richtung, wie Gott denken würde. Ist es gut für dich? Nicht, passt ihm das aus irgendeinem Grund, sondern er will immer das Gute für uns. Du wirst dein ewiges Leben hier auf Erden beginnen. Du bist schon mittendrin, wenn du dich für Gott entschieden hast. Du wirst, wenn du betrogen hast, vielleicht das 3- oder 4-fache zurückgeben. Du wirst vieles wieder gut machen. Du wirst vielleicht zu deinen Eltern gehen und dich entschuldigen, was für ein Mist gebaut du hast. Oder du wirst zu deiner ehemaligen Frau zurückgehen und sagen, es tut mir leid, dass ich die Ehe in den Sand gesetzt habe. Wo du vorher am Gericht ganz klar nur deinen Vorteil gesucht hast, als es um die Scheidung ging. Du wirst immer mehr vergeben und verzeihen können. Das heißt auch, dass dich Leute immer wieder verletzen werden, enttäuschen werden. Aber du spürst die Kraft Gottes in deinem Leben deutlich. Und das macht dich im Grunde genommen zu einem Übermenschen, würden manche sagen. Nein, wenn du dich auf Gott einlädst, kriegst du Fähigkeiten, die du vorher eventuell nicht hattest oder wo du unheimlich dran arbeiten musstest, um das herzubringen. Johannes 3, 19 und 20. Und so vollzieht sich das Gericht. Habe ich jetzt was vergessen? Ach ja, ich habe was vergessen. Das Ganze wird natürlich kein Selbstläufer sein. Also zu Gott kommen, ich sag mal, auf dem Sofa sitzen bleiben und plötzlich ist die Macht Gottes in dir und du wirst ganz viele Dinge erleben. Das ist kein Selbstläufer. Es geht nicht automatisch. Du wirst merken, dass du das nicht alleine kannst. Das ist immer der Punkt. Du wirst merken, dass du es nicht alleine kannst. Du kannst die Gebote Gottes, das, was Gott für dich gut findet, letztlich nicht alleine tun. Du kommst sofort an der Grenzen. Was? Ich soll meinen Nachbarn, der immer so ätzend ist, den soll ich lieben? Kann ich nicht. Und da bist du ehrlich. Und das will Gott letztlich auch. Du wirst dich an Jesus Christus klammern müssen. Dem Anfänger und Vollender deines Glaubens, der dir Kraft gibt zum Überwinden. Der ist es, der dir hilft, so zu leben, dass es Gott gefällt. Es fängt bei allen Menschen gleichermaßen an. Alle Menschen haben gesündigt und leben in der Dunkelheit. Sünde ist nicht nur etwas falsch machen oder es etwas gar nicht machen, sondern letztlich am eigentlichen Ziel vorbeigehen. Das eigentliche Ziel für jeden Menschen ist, mit Gott eine Verbindung zu haben. Und wie viele von uns haben Gott nicht gewollt, ihn nicht gesucht oder bewusst ignoriert. Die Definition Dunkelheit. Dunkelheit ist das Nichtvorhandensein von Licht. Dunkelheit hat keine Energie. Es ist ein Zustand. Dunkelheit ist in der Bibel ein Bild für Gottesferne. Licht ist Jesus. Licht ist Gottes Nähe. Johannes 3, 19, 20, jetzt kann ich es lesen. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, Jesus. Aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Dazu passt Johannes 8, Vers 12. Dann sagte Jesus zu allen Leuten, ich bin das Licht der Welt. Auch alle, die zuhören, ich bin das Licht der Welt, hat Jesus gesagt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Fahr mal auf der Autobahn ohne Licht, nachts um 12:30. Und das nicht im Norden, wenn dann irgendwie diese Zeit ist, wo es nie dunkel wird, sondern wo es so richtig schwarz ist. Schwarz. Ohne Licht muss jeder umherirren, weil er keine Orientierung hat. Das ist so ähnlich wie ein Kompass haben ohne Nordpol, ohne das Magnetfeld. Wir wissen ja nur mit dem Kompass genau Bescheid, wo wir sind, weil die Nadel immer nach Norden zeigt. Und dann können wir unsere Position bestimmen. Genauso wie mit dem Licht. Wenn ein Mensch Jesus sein Leben unterstellt und Jesus in sein Leben einlädt, kommt Wahrheit in sein Leben. Da kommt dieser Pol, dieser Nordpol in das Leben. Eine feste Größe. Ja, wir können ja ganz oft streiten mit Philosophen, mit Gelehrten. Was ist Wahrheit? Hier wird definiert, da kommt Wahrheit in dein Leben. Die Person erlebt Glauben, der Gott ihr schenkt. Ja, jetzt ist es offenbar. Und wie oft oder wie viele von uns haben genau das erlebt, als wir gesagt haben, komm Jesus, komm in mein Leben. dann ist was passiert. Plötzlich haben wir, als wenn wir sehen könnten, da merken wir, warum die Bibel da von Sehen spricht, konnten wir Gott sehen. Jesus ist für mich gestorben, er hat mich erlöst. Ich konnte das glauben, dass diese Botschaft vom Kreuz mir gehört, mir gilt und ich habe sie eigentlich abgerufen. Seine Liebe erfüllt mein ganzes Wesen. Habe ja schon oft erzählt, wie ich da total fertig war. Ja, ich habe Gott sagen müssen, hör auf, mich lieb zu haben, weil ich fast dran verzweifelt bin, weil ich so einen Schub Liebe vorher noch nie gehabt habe. Es ist so, als wenn nach langer Dunkelheit ein Licht unser Leben erhellt und wir uns und unser Leben neu sehen. Wir können die Bedeutung der Rettung plötzlich verstehen ein Stück, so dass wir es für uns annehmen können. Wir erleben seine Vergebung, seine Annahme und wissen die Wahrheit, Jesus ist Gottes Sohn. Von jetzt auf gleich. Vorher hast du noch gerätselt, ob das wirklich so ist und so weiter. Und dann hast du Sicherheit. Der Geist Gottes gibt uns da Sicherheit. Du bist ein Kind Gottes. Du bist gemeint. Dir habe ich die Sünden vergeben. Dir habe ich jetzt eine neue Ausrichtung gegeben. Und es ist unfassbar. Vorher, als wir noch in der Dunkelheit umherirrten und unser Gewissen unterdrücken mussten, weil unsere Schuld wir nicht loswerden konnten, jetzt sind wir frei. Jetzt sind wir frei und haben Frieden mit Gott. Gerade dann, wenn du Gott kennenlernst, merkst du erstmal, wen du dagegen dich hattest. Römer 5, Vers 10. Als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Das wird dir erst bewusst, wenn du mit Gott diese Beziehung aufnimmst, was es eigentlich bedeutet, vorher ja, im Feind gewesen zu sein. Auch was für eine Liebe Gott für dich und für mich haben muss, als wir ihn noch ignoriert haben, als wir noch blöd über ihn geredet haben, drüber gelacht haben und was weiß ich, die Christen vielleicht gehänselt haben. Hat Gott dich schon lieb gehabt? Von Anfang an, als du im Mutterleib gewachsen bist. Er war immer für dich. Was für ein Wunder, aus Feinden werden Freunde. Gott war immer für dich. Jetzt sei mir Frieden. Und wir brauchen, und da fällt von uns riesig was ab, jetzt brauchen wir keine Angst mehr vor Gott zu haben. Wie viele sagen mir, ja, wenn es da jemanden gibt, ist der bestimmt sauer auf mich, weil ich lebe ja nicht so, wie er möchte. Da ist immer so diese dunkle Wolke. Ihr merkt, die Bibel spricht ganz viel von Dunkelheit und Helligkeit, von Dunkelheit und Licht. Wie viele haben ein schlechtes Gewissen, nehmen Drogen, machen was weiß ich was, um dieses Gewissen niederzudrücken, weil wer in dieser Welt vergibt Schuld? Ein Gericht sagt nur, da, dass du das und das gemacht hast, den Kindesmissbrauch, was auch immer, kriegst du 15 Jahre. Aber keiner sagt dir, wie du das wieder losbekommst. Und das macht Menschen fertig. Du, der du mit Gott gehst, brauchst keine Angst mehr haben vor der Abrechnung deiner schlimmen Taten. Die sind null und nichtig. Und alles, was in deinem Leben noch passiert, wenn du wieder zu Jesus gehst und sagst, Jesus, vergib mir, was ich falsch gemacht habe, wo ich Menschen ignoriert habe, was auch immer, wird dir vergeben. Das ist Gnade. Das ist Liebe. Das ist die Beziehung, die Gott immer mit jedem Menschen haben will. Aber es kommt noch besser. In Johannes 15, 14 und 15 sagt Jesus, ihr seid meine Freunde. Was für ein Angebot. Gott will eine, wenn ich jetzt sage, eine freundschaftliche Beziehung, käme es so hin, als wenn Gott der Kumpel wäre. Das ist nicht so. Aber Gott will uns in das einweihen, was sein Reich bedeutet. Die ganzen Zusammenhänge. Und wir merken auch hier wieder, wenn du Menschen draußen, die Gott nicht kennen, in der Arbeit, wo auch immer, denen erzählst, was du so mitbekommst mit dem Heiligen Geist und so weiter, dann werden die immer sagen, kann ich nicht verstehen. Liegt an der Sache. In der Bibel heißt es, die Menschen werden den Heiligen Geist nicht verstehen, noch ihn wahrnehmen, weil sie in der Dunkelheit sind. Wir sind im Grunde genommen erhellt und das ist doch ein Vorrecht, was wir aber eben nicht für uns alleine behalten wollen. Gott will eine enge Beziehung mit jedem Menschen. Und je mehr wir diese Beziehungen pflegen, je mehr begreifen wir, wie nah uns Gott durch den Heiligen Geist ist. Viel näher als Menschen, viel näher als Schmerzen und Enttäuschungen, viel näher als uns der Coronavirus kommen kann. Selbst wenn wir angesteckt würden, Gott ist uns näher, weil er in uns lebt. Habt also keine Angst, dass irgendwas passiert, was euer Leben zerstört. Gott ist euch so nah und er liebt euch, selbst wenn ihr infiziert werden würdet. Ihr hättet die ganze Gemeinde hinter euch, die beten, dass ihr gesund werdet. Ihr hättet die ganze Macht Gottes hinter euch. Der Glaube von Gott ist wie Medizin. Wir leiden alle an Vertrauensverlust. Vertraue niemandem. Kontrolle ist wichtiger. Als Kind, als Jugendliche, wenn ich so das Leben von Menschen so durchleuchte, ich kriege ja eine ganze Menge durch die Beratungsarbeit mit, ganz viele Menschen kranken daran, wem oder was kann ich denn vertrauen? Die Politik verspricht viel, ja, es wird immer noch der Amazonas abgeholzt, also in Brasilien diese Riesenwälder, nur Profitgier. Es wird ja ganz oft gesagt, das und das Produkt ist super toll, da ist unheimlich viel Fett und Zucker drin. Die Firmen vermarkten es, als wenn es super wäre und letztlich wollen sie nur an dir Geld verdienen. Also dieses, wem kann ich vertrauen, macht unsere Seele krank. Nun können wir neu vertrauen, Gott mit seinen Zusagen, die Bibel als Wahrheit in unsere Mitte zu stellen und zu sagen, da kann ich vertrauen. Das, was Gott mir anbietet, dem kann ich vertrauen. Manchmal sage ich mir, wenn wir alles so sehen könnten, wäre es vielleicht viel einfacher. Aber es geht eben ohne dieses Sehen. Matthäus 24, 35, da heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Letzter Punkt. Die Gnade. Gottes Gnade ist einzigartig von der Güte, von der Größe auf dieser Welt. Vergleich mal diese Gnade mit anderen Göttern, kommen die alle schlecht weg. Keiner dieser Götter hat in seinem, wie soll ich sagen, Vorstellungskatalog ganz vorne die Gnade stehen. Unser Gott hat ganz vorne die Gnade stehen. Gnade ist immer etwas Aktives, die befähigt und freisetzt. Also es ist viel mehr als nur Freispruch ohne Gegenleistung. Allein das ist schon super. Du wirst freigesprochen, ohne was dafür zu tun. Du musst nur sagen, Jesus, komm in dein Leben und vergib mir meine Schuld. Mehr musst du nicht machen. Aber die Gnade ist etwas Aktives. Sie befähigt und setzt dich frei, damit du, damit ich den Willen Gottes erfüllen kann. Es ist dieses schöne Beispiel, als wir hier am Samstag, glaube ich, waren wir hier, haben Sachen noch für die Lager abgegeben. Und dann kam gerade ein Mädel vorbei, 2, 3 Jahre, ich kann mich da schlecht aus. Sie saß auf jeden Fall auf einem kleinen Fahrrad mit Stützrädern und beschwerte sich bei ihrem Vater, dass die Stützräder immer nur auf einer Seite auf dem Boden sind. Ah, ich habe Angst. Und Papa, wie wir den Griff kennen, am Sattel. Gnade heißt, Gott hat immer seine Hände an deinem Sattel. Immer. Und wenn du dann mal so richtig schön fährst und so das Gefühl hast, ach, ich kann's, dann ist, glaube ich, die Hand immer noch da, die dir hilft. Gott hilft dir durch die Gnade, der sitzt nicht da oben irgendwo auf dem Richterstuhl und guckt, mal gucken, ob du das schaffst. Und dann mit den Engeln so eine Art Wette, mal gucken, ob sie es schafft. So ein Quatsch, als wenn Gott das Negative im Sinn hätte. Gott ist jemand, der das Gute in dir sucht, das Gute sieht. Er ist gut von durch und durch. Er versucht mit allen Mitteln in dir das Gute hervorzubringen. Er wartet nie, dass du Fehler machst. Er versucht dir zu helfen, das, was er dir gegeben hat, was er in dich hineingesetzt hat, dass es rauskommt. Gnade heißt, seinen Willen tun können. Gnade heißt Freispruch ohne Gegenleistung. Und ich sage es mal in aller Deutlichkeit, ohne Gegenleistung. Du musst nicht viel spenden, du musst nicht jetzt irgendwo aktiv sein und stundenlang irgendwas machen, weil das vielleicht die Gemeinde oder wer jemand auch macht, sagt, du musst nichts ableisten. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk. Du musst es nur auspacken. Ich will haben, wie die kleinen Kinder sagen. Dann bist du da. Aber Gnade sprengt auch jede Logik. Wofür, warum? Das ändert deine Lebensphilosophie. Sie will uns anstecken, auch gnädig zu werden. Nachfolge heißt, aus deinem harten Herz soll auf Dauer ein weiches Herz werden. Dass du gnädig bist. Und das wird dein Denken kolossal verändern. Maßstäbe wie, was habe ich davon? Was bringt mir das? Was bekomme ich dafür? Diese Ich-Programmierung wird verschwinden. Plötzlich schaust du mehr, wo ist Hilfe vonnöten? Wo könnte ich helfen? Für wen könnte ich beten? Wo könnte ich was unternehmen? Du wirst gnädiger. Und ich sage euch was, allein wenn ihr diesen kleinen Satz mitnehmen zu Hause und den umsetzt, sei doch mal gnädiger mit dir selber. Ich habe am Anfang davon gesprochen, wenn man in den Spiegel schaut. Ach, ich habe schon wieder zugenommen. Ach, sehe ich schlecht aus. Ach, ich muss mich vorher noch schminken, bevor ich den Müll rausbringe. Wenn ihr gnädiger zu euch selber seid, hat das was mit Eigenliebe zu tun. Ihr vergebt euch. Ihr müsst nicht perfekt sein. Ihr könnt Fehler machen, na klar, auch sie zugeben und so weiter, aber dieses selber annehmen fängt damit an, dass du gnädig zu dir selber bist. Mann, hast du einen Frieden in deinem Herzen, weil du dich immer wieder angucken kannst und sagen kannst, hey, das bin ich, mir geht's gut damit. Auch wenn man sagen könnte, ein paar Kilo weniger oder die schiefe Nase gerade oder was auch immer, wäre gut. Ja, oder der muss immer so eine gelbe Brille haben, ja. Das heißt ja nicht, dass wir nicht als Persönlichkeit irgendwie verrückt, schön, was auch immer sein können. Du bist du selber. Das ist eigentlich das, was Gott mit Gnade bei dir hinbekommen will, dass du dich deines Lebens freust. Du sagst, ja Herr, du hast mich gut gemacht. Du hast mir gute Talente gegeben. Schau, wie ich versuche, sie rauszubringen. Und gnädiger mit anderen Menschen. Du hörst auf, berechnend zu sein. Du hörst auf, dass es dir egal ist, wie es anderen Leuten geht. Du bist plötzlich jemand, der auf der Suche ist, Gutes zu tun. Der den Plan Gottes erfüllen will. Das heißt immer, nicht meine Pläne, haben wir vorhin gesungen, sondern ich legte meine Pläne, meine Träume zu den Füßen. Herr, was soll ich machen? Epheser 1, Vers 18, ich bete. Das könnte auch ein Gebet sein, was ich für euch sprechen würde. Für mich selber natürlich auch. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welches reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Geschenkt hat. Deine Perspektive. Gott will jedem von uns, mit den vielen, die von ihrem Glück Christ zu sein und noch nichts wissen, in seinem Reich Geschichte schreiben. Durch Heilung und Wiederherstellung, das ist immer eine große Kraft, dich seelisch, körperlich und geistig gesund zu kriegen. Das dauert manchmal länger, das geht manchmal ganz schnell, aber es geht darum, dass du glücklich bist, dass du mit dir auskommst und dass du merkst, wie toll du gemacht bist mit all den Reichtümern. Dass du durch deine Art, wie du persönlich deinen Glauben nach innen und nach außen lebst, dass du einfach so sein kannst, dass du dich nicht vergleichst mit anderen, sondern sagst, ich bin Klaus, Petra, Tommy, ich lebe mich für Jesus. Das, wofür und warum du als Christ lebst, wird dir immer deutlicher. Kolosser 3, Vers 1, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus sitzt, sitzend zu Rechten. Nicht die Maßstäbe dieser Welt werden uns inspirieren und uns Ziele setzen, sondern was droben ist, nämlich göttliche Maßstäbe. Eine kleine Geschichte zum Schluss. Ich glaube, der fällt gerade runter. Aber kann ich ja so sagen. In eurem Leben gibt es zwei Wölfe, die ständig miteinander kämpfen. Ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Der eine Wolf steht für die Finsternis, für Hoffnungslosigkeit, für Kraftlosigkeit und vielleicht auch keinen Bock. Oder auch für, das kann ich alleine. Der andere Wolf steht für das Licht. Glaube, Liebe, Hoffnung. Mit Jesus kann ich über Mauern springen. Welcher Wolf wird wohl gewinnen? Den du fütterst. Den du fütterst. Gibst du der Dunkelheit Futter oder der Helligkeit?